wenn es möglich wäre, würde ich heute ein Grundstück auf dem Mars kaufen. Wie kann man aus dem Mars eine zweite Erde machen? Planet Labs oder Rocket Lab, ja? Die haben ja paar hundert Prozent hingelegt. Also ich glaube, wo die ersten unserer Vorfahren gelernt haben, künstliches Feuer zu machen, wenn da ein Grüner dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, Vorsicht, das kann was abbrennen. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, Psyche, und wie viel Platin da vermutet wird, ist der Wert höher als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt.
Größte Chance der Menschheit, ist das übertrieben?
Ja, ich würde sagen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem spektakulären Gast. Dr. Rainer Zittelmann, er ist Historiker, Soziologe, Reichenforscher und Investor. Herzlich willkommen, Herr Zittelmann.
Hallo.
Und es gibt einen sehr spannenden Aufhänger und ein sehr spannendes Thema, denn Sie haben ein neues Buch geschrieben, Weltraumkapitalismus. Ich kann es euch nur ans Herz legen, sehr spannendes Thema, grandioses Buch. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Buch. Und das kommt am 16. März auf den Markt.
16. März in Deutschland und dann im Juni in den USA, in einem der größten amerikanischen Verlage auch.
Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und jetzt gibt es eine tolle Sache für euch. Es gibt nicht mehr ein Gewinnspiel.
Ja, genau. Und zwar, ich möchte also ein bisschen Grund geben, dass man das Buch jetzt schon bestellt und nicht bis zum 16. März wartet. Deswegen gibt es ein Gewinnspiel. Der erste Preis ist, dass ich einlade in den Shiner Club. Das ist der exklusivste Club in Deutschland. Und da können wir dann zu zweit Abendessen. Sie können auch Ihre Begleitung mitbringen. Da können wir über alle Themen reden. Weltraumkapitalismus, aber auch alles sonst. Und dann gibt es noch als Preis Nummer 2 bis 10 meinen Kurs Finanzielle Freiheit, der normal 690 Euro kostet. Das alles, wenn man jetzt auf die Webseite geht, weltraumkapitalismus.de. Da findet man dann auch Auszüge aus dem Buch und Stimmen zu dem Buch, Bestellmöglichkeit und dieses Gewinnspiel. Aber wie gesagt, endet alles in dem Moment, wenn das Buch da ist.
Sehr schön. Dann drücke ich euch die Daumen. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung beziehungsweise auch nochmal in den Shownotes zur Website. Herr Zittelmann, Sie haben bestimmt dieses Meme auch schon mal auf Twitter gesehen, oder? Hier, jetzt ist es schwarz-weiß, aber genau, die europäische Flasche, da der Verschluss ist festgemacht.
Habe ich selbst schon gepostet.
Ja. Europäische Innovation, Elon Musk parkt Raketen rückwärts ein. Ja. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Meme, in diesem...
Ja, sehr viel. Also leider sind wir ja auch in der Raumfahrt ganz weit zurück. Also ich gebe nur mal ein paar Zahlen. Im letzten Jahr gab es 324 Launches, also Raketenstarts im Weltraum. Davon waren 165 von SpaceX, das heißt mehr als die Hälfte. In Europa haben wir insgesamt 8 Starts. Ja. Nur mal ein anderer Vergleich, die Firma Rocket Lab aus Neuseeland, die hat 21 Starts hingelegt. Also ungefähr dreimal mehr wie wir in Europa. Wir haben aber auch was zu bieten in Europa. Wir haben 2021 von der ESA die Zertifizierung für Gender Equality im Weltraum bekommen. Also das schon. Wir haben auch ein spezielles Programm, wie man Behinderte im Weltraum bekommt. Haben wir jetzt auch schon gemacht. Nur wir haben halt keine eigenen Raketen von Deutschland. Ja, und das ist so leider traurig, dass wir hier wie auch bei Themen wie KI oder Big Tech abgehängt sind. Ja, das machen die Amerikaner und die Chinesen unter sich aus. Das sehen Sie auch, wenn Sie mal die Firmen nehmen, die großen wie Amazon oder Alibaba und so weiter. Das sind alle chinesische. Die letzte große deutsche Hightech-Firma, die gegründet wurde, war SAP im Jahr 1972, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und so ist es leider auch im Bereich der Weltraumfahrt. Wir haben dafür diesen Deckel. Übrigens, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich nervt es jedes Mal, weil ich habe so bei der Milch, ja, ich trinke viel Milch und wenn man das abmacht, immer so, das schwappt dann so, ja. Und also es ist jedes Mal genau, wie wenn man immer klicken muss mit diesen Cookies und was man die Bedingungen akzeptiert, da wird man jedes Mal wieder erinnert an die dusselige EU-Regulierung. Insofern hat es doch einen Sinn dann.
Das Schöne ist, wenn man im Ausland ist, jedes Mal denkt man sich, Mensch, man kann das abmachen. Das ist dann immer ein ganz anderes Freiheitsgefühl, egal ob in Amerika oder in Asien. Das ist dann immer ganz schön. Herr Zittelmann, es wird schon der eine oder andere sagen, Mensch, wir haben doch wichtigere Probleme. Ich glaube, wichtig ist, dass wir heute mal rausarbeiten, wie spannend das Thema ist, wie vielfältig und warum es auch wichtig ist, um den Leuten mal ein bisschen Appetit zu machen. Was würden Sie denn sagen, was ist das bessere Investment? Immobilienmarkt in Berlin 2000, da haben Sie ja auch viel Geld verdient, oder heute ein Grundstück auf dem Mars?
Ja, wenn es möglich wäre, würde ich heute ein Grundstück auf dem Mars kaufen, nur es ist nicht möglich, weil es gibt den Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967 und da ist also eindeutig festgelegt, dass Staaten keine Himmelskörper oder Grund und Boden auf Himmelskörper erwerben dürfen. Das ist eindeutig. Nicht ganz eindeutig ist, ob das auch für Privatpersonen gilt. Ja. Das ist, da streiten sich die Juristen drüber, da habe ich auch ein ganzes Kapitel. Mhm. Ich plädiere jetzt dafür, dass ich sage, da muss Rechtsklarheit her. Das muss erlaubt sein, auch Grundstücke auf dem Mars zu kaufen, weil anders wird es nicht funktionieren. Also wenn der Musk, der will ja 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln, gut, das klingt sehr utopisch, aber egal wie viele es sind, es wird keine funktionierende Wirtschaft oder Gesellschaftsordnung auf dem Mars geben, die danach Wirtschaftsprinzipien wie Nordkorea funktioniert. Und außer in Nordkorea kann man überall auch letztlich private Eigentum an Grund und Boden erwerben oder zumindest leasen für viele Jahre. Das ist per heute nicht möglich. Und deswegen ist auch mein Buch ein Plädoyer für private Eigentum im Weltraum, weil ich sage, die ökonomischen Gesetze, die auf der Erde gelten, die sind nicht auf einmal im Weltraum außer Kraft gesetzt, nur weil da die Schwerkraft geringer ist. Und darüber hat komischerweise bisher kaum jemand so richtig nachgedacht. Und das ist deswegen wichtig, weil man die Frage stellen muss, was ist denn der ökonomische Anreiz, auch dass wir die nächste Stufe in der Weltraumfahrt nehmen. Wir hatten früher in den 60er Jahren den Anreiz, dieser Wettbewerb zwischen USA und Sowjetunion, wer ist zuerst da, Wettlauf zum Mond. So, und nachdem der Wettlauf dann gewonnen war von USA, war auch die Luft raus und in den nächsten 50 Jahren hat nichts mehr Grundlegendes stattgefunden in der bemannten Raumfahrt. Warum? Meine These, weil die richtigen ökonomischen Anreize gefehlt haben. Aber wir sehen ja heute schon, dass es jetzt sich eine Menge geändert hat. Das sehen Sie an der Zahl, die ich genannt habe, dass jetzt eine private Firma wie SpaceX mehr Raketenstarts im letzten Jahr hingelegt hat als alle Länder auf der Welt zusammen. Das wissen viele gar nicht. Oder von den Satelliten im Weltraum, 14.000 sind aktiv, da sind 9.300 Starlink-Satelliten, also 2/3. Das heißt, Weltraumkapitalismus ist insofern Wirklichkeit, heute schon, und wir werden es jetzt ja sehen, wenn SpaceX den größten IPO der Geschichte hinlegt. Aber bei mir geht es auch darum, wie nimmt man jetzt die nächste Stufe noch?
Werden das vielleicht sogar die neuen Nvidias, wird das was ganz Großes oder wird das eine Nische bleiben? Jetzt die Space-Unternehmen, die Weltraumunternehmen?
Es ist schon so, wenn Sie jetzt mal rein die Börsenkursentwicklung, Marktkapitalisierung anschauen zum Beispiel, können Sie mal googeln, Unternehmen wie, kann ich auch noch was zu sagen zu den beiden, Planet Labs oder Rocket Lab. Ja? Das eine ist ein neuseeländisch-amerikanisches Unternehmen, das andere ein amerikanisch-deutsches Unternehmen. Die haben ja paar hundert Prozent hingelegt. Ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, das weiß man nicht. Gewinn machen diese Firmen überwiegend noch nicht. Also das heißt, das ist was auf die Zukunft. Aber gut, bei Amazon hat es auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis die Gewinn gemacht haben. Jetzt kommt ja dann der große IPO dann von SpaceX, vielleicht im Juni. Das weiß man nicht, wenn der Trump wieder irgendwelche verrückten Zolleskapaden zwischendrin hat und bringt den Kapitalmarkt durcheinander, dann könnte das auch anders kommen. Das ist natürlich, also ich habe noch nie beim IPO irgendwas gezeichnet. Ich halte mich nicht für kluger als Warren Buffett, der hat das auch nur einmal im Leben gemacht. Ja. Aber gut, das ist Ansichtssache, da kann man gut oder schlecht legen, nur die Bewertung, das ist natürlich ein KGV von ein paar hundert wahrscheinlich dann, aber das ist ja andererseits bei Tesla auch nicht anders. Ja.
Vielleicht ganz kurze Vorausschau noch, was wir heute besprechen. Lassen Sie uns dann später ins Detail gehen. Wir schreiben das Jahr 2050. Glauben Sie wirklich, dass dann Menschen auf dem Mars leben? Ist das realistisch?
Ich sag mal, realistisch ist auf jeden Fall, dass dann schon Menschen auf dem Mars waren. Ja, da würde ich jede Wette machen. Wie viele dann da leben, ja, das ist eine andere Frage. Ich hätte die Frage noch vor ein paar Tagen ein bisschen anders beantwortet. Inzwischen hat sich eine Neuigkeit ergeben, dass der Musk, der ja eigentlich auf dem Mars möchte und Menschen auf Mars ansiedeln möchte, dass er jetzt erstmal gesagt, wir ziehen in den nächsten Jahren mal das Thema Mond vor und wollen jetzt in den nächsten 10 Jahren die erste kleine Stadt auf dem Mond bauen. Ja, das ist der nächste Schritt. Er sagt aber auch, in 7, 8 Jahren soll es dann auf den Mars gehen. Gut, der Musk ist immer sehr optimistisch mit seinen zeitlichen Vorhersagen. Aber 2050, dass dann schon Menschen auf dem Mars waren, das halte ich für ganz sicher. Ich vermute auch eher, dass da schon einige leben werden. Wie viel, weiß ich nicht. Ich habe ja einen Roman geschrieben, Science-Fiction-Roman über das Jahr 2075. In dem Roman leben dann im Jahr 2075 10.000 Menschen auf dem Mars. Wobei, das werden wesentlich mehr Roboter sein. Also das muss man auch wissen, weil für Roboter ist einfach, die haben nicht das Problem mit der Schwerkraft, mit der Strahlung. Ja. Die müssen auch nicht schlafen. Die haben, ja, das ist einfach doch wirtschaftlicher mit Robotern. Deswegen würde ich mal zu der Zahl von Menschen, die dann da leben, immer noch mal das Zehnfache an Robotern mitzählen, die dann, also wenn da 10.000 Menschen leben, dann leben die vermutlich mit 100.000 Robotern zusammen.
Sie beschreiben in dem Buch ja auch, ja, was die Politiker falsch gemacht haben. Das ist sehr absurd, was da auch passiert ist. Das besprechen wir gleich noch. Aber vielleicht nochmal zu diesem Meme zurück. Sie haben ja vorher schon gesagt, wir werden da jetzt auch abgehängt. Wir sind ja schon bei vielen Sachen abgehängt. Wo stehen wir eigentlich gerade? Also man hat ja das Gefühl, wir werden komplett durchgereicht. Ist das übertrieben oder sind wir gerade im freien Fall, deutsche Wirtschaft, was Technologie und Wettbewerbsfähigkeit betrifft?
Ja, also ich bin da nicht optimistisch. Ich sehe auch keine Anzeichen zum Optimismus, wenn man es jetzt auf die Space-Industrie bezieht. Ja, wir haben jetzt da auch ein paar tolle Leute, Unternehmen, die innovativ versuchen, Sachen zu machen in Nischen, sogenannte Mikrolauncher. Da gibt es insbesondere drei Unternehmen in Deutschland, die da dran sind. Die versuchen dann, die können von den Kosten niemals mit SpaceX konkurrieren. Aber was die versuchen, ist, dass sie dann gezielt für bestimmte Kunden Satelliten, kleinere Satelliten in den Weltraum bringen, und zwar zielgerichtet. Ich will mal den Unterschied erklären. Bei SpaceX können sie auch mitfliegen, aber dann meistens nicht alleine, sondern zusammen mit anderen. Sagen wir mal, ich bezeichne es mal als einen Bus. Ja? Mhm. Beim Bus müssen sie auch erst zur Bushaltestelle. Der fährt auch nicht in dem Moment ab, wenn sie es wollen. Ja? Der hält auch in der Nähe vom Ziel, aber da müssen sie auch noch mal dann ein paar Meter zurücklaufen. Und so ist es, wenn sie bei SpaceX heute mitfliegen sozusagen. Ja, bei dem Mikrolauncher, das ist eher wie ein Taxi. Taxi ist auch teurer als ein Bus. Das fährt aber dann ab, holt sie da ab, wo sie wollen, und stoppt auch da, wo sie hinwollen, und fährt auch zu der Zeit, wo sie wollen. Ja?
Das ist dann wahrscheinlich unglaublich teuer, oder?
Und das ist dann, sagen wir, teuer, aber trotzdem gibt es da auch einen Markt für. Auch bei Rocket Lab, die Firma habe ich erwähnt, das ist eine neuseeländisch-amerikanische Firma, die im letzten Jahr 21 Starts hingelegt haben, also dreimal mehr als wir Europäer. Und die sind auch teurer, wenn man also berechnet, wie viel Dollar kostet es, ein Kilogramm ins Weltraum zu bringen, als jetzt SpaceX. Aber die haben halt diese Vorteile, dass es halt kundengerecht und zielgerichtet ist. Die haben also trotzdem eine lange Warteliste. Mhm. Also die Kosten sind wichtig, aber es sind nicht alles. Und da haben wir ein paar Firmen in Deutschland, die versuchen, da in so eine Nische reinzugehen. Aber insgesamt, wenn man mal sieht, wo Europa da steht, wir sind wieder Weltmeister beim Regulieren. Also ich habe neulich, ich weiß nicht, wie viel ist, 144 Paragraphen oder so aus Brüssel, wo wieder alles mit der Weltraumfahrt reguliert werden soll. Also da sind wir wie bei der KI-Spitze immer, wenn es um die Regulierung geht. Aber im tatsächlichen Doing, da sind wir natürlich leider wieder ganz, ganz weit abgeschlagen hinter den Amerikanern und den Chinesen.
Woher kommt diese Vorsicht, vielleicht sogar schon Feindlichkeit gegenüber Technologie? Aber man hat es ja auch als Unternehmer in Deutschland nicht so leicht. Man hat ja oft das Gefühl, man müsse sich eigentlich ständig entschuldigen oder rechtfertigen. In anderen Ländern ist das ja durchaus anders. Jetzt könnte man sagen, ah ja, das ist halt so, aber das muss doch einen Grund haben, oder? Also woher kommt das?
Ja, das war ja auch nicht immer so. Diese Technikfeindlichkeit, die hat sich ja so in den letzten Jahrzehnten eingeschlichen, Stück für Stück.
Ist ja noch schlimmer dann, wenn es eigentlich jetzt erst kurzfristig kam.
Ja, das war es halt kurzfristig. Es geht so über die letzten Jahrzehnte. Ich kann mich noch erinnern, der Transrapid, wo der gebaut werden sollte. Ja, dann haben die Grünen alles getan, um das zu verhindern. Der ist dann später gebaut worden, aber in China. Und die haben eine große Fete gemacht, eine große Feier. Ah, toll, Transrapid kommt nicht. Ja, und man hat immer bei allen Sachen die Bedenken, was da schlecht sein könnte, was schief gehen könnte. Ja, also ich glaube, wo die ersten unsere Vorfahren gelernt haben, künstliches Feuer zu machen. Wenn da ein Grüner dabei gewesen wäre, der hätte gesagt, Vorsicht, das kann was abbrennen. Wir müssen erst mal eine Feuerschutzverordnung haben und eine Feuerwehr haben und so. Sonst, da kann vieles passieren. Und so ist auch ein bisschen die Einstellung generell zu Technik und zu Weltraumfahrt. Ja, da fehlt die Begeisterung. Aber es ist nicht nur das, was fehlt. Es ist auch, dass der Staat einfach da eine falsche Politik macht. Ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Die EU-Kommission, die hatte ein Programm, das Copernicus-Programm, mit Satelliten, Sentinel-Satelliten, die also die Erde fotografieren. Ja? Mhm. Das, was Ähnliches macht die Firma Planet Labs, die ich erwähnt habe, die kenne ich ganz gut, weil die sitzen also auch in Berlin, wo ich bin, und in San Francisco. Ich habe jetzt gerade letzte Woche den Gründer, den Marshall, getroffen, beeindruckender Mann. So, und die haben 200 Satelliten im Weltraum insgesamt, die permanent alles fotografieren. Und da können sie bis auf 3,7 Meter, also ihr Büro, kann man dann auch in ihre Fenster, und wenn sie es genauer wissen wollen, können sie auch bis auf 50 Zentimeter runtergehen, mhm, mit nochmal ein bisschen größeren Satelliten. So, die verkaufen das an Firmen, an Versicherungen zum Beispiel oder große Supermarktketten, wo die dann zum Beispiel aufnehmen, wie viel Autos stehen da auf dem Parkplatz, um dann hochzurechnen auf den Umsatz. Ja. Mhm. Die verkaufen es aber auch an Länder, zum Beispiel die Ukraine ist ein Kunde von denen. Ja. Aber das Problem ist dabei, dass jetzt die EU das was Ähnliches anbietet und jetzt auch das nächste Produkt entwickeln will, was sie kostenlos gibt. Aber kostenlos sage ich in Anführungsstrichen, weil in Wahrheit natürlich von uns allen vom Steuerzahler bezahlt. Ja, und bei denen kostet es 10-mal mehr, als was die von Planet Labs machen, mindestens 10-mal mehr. Aber es zahlen alles wir Steuerzahler, und das stinkt denen natürlich gewaltig, wenn die sagen, da ist ja der Staat, der macht uns praktisch Konkurrenz und gibt was kostenlos ab, was wir viel billiger produzieren können, aber wo bei uns halt nicht der Steuerzahler, sondern direkt jeder Kunde bezahlt. Und den Fehler haben die Amerikaner früher auch gemacht. Ich habe also ein langes Kapitel über das Space Shuttle. Das war ja praktisch die Rakete, die dann nach der Mondlandung, nach Apollo kam. Und da war es auch so. Die waren unglaublich teuer. Um da ein Kilo ins Weltraum zu bringen, das hat $57.000 gekostet, ja. Der Musk schafft das Gleiche heute mit Selbstkosten von vielleicht $2.000. Mhm. Also, die waren sehr teuer, haben dann aber subventioniert Satelliten in Weltraum gebracht und dadurch verhindert, dass sich eine private Launchindustrie entwickelt hat. Und irgendwann haben die zum Glück da einen Shift gehabt und haben gesagt, nee, also, wir machen jetzt in den USA überwiegend, nicht alles, aber überwiegend die Sachen, die Private machen können, lassen wir von Privaten machen, und nur das, was jetzt, sagen wir, wo kein Privater das macht, weil es keine Gewinnmöglichkeiten gibt, jetzt zum Beispiel ferne Galaxien zu erforschen oder sowas, ja. Das macht dann der Staat. Und könnten wir eigentlich von USA auch lernen. Und was ich nie verstehe, warum wir in Deutschland immer das Rad neu erfinden wollen. In der Geschäftswelt macht man es doch so, ich schaue, was macht ein anderer gut, das sagt man dann Best Practice, genau. Das mache ich nach und versuche es noch zu verbessern. Ist ja bei uns in jedem Bereich so. Seit Jahren diskutieren wir, wie können wir die Migrationspolitik anders machen, statt zu sagen, guck mal, Dänemark, die haben es gut hingekriegt.
Sogar Sozialdemokraten,
ja,
sind das.
Genau, Sozialdemokraten. Schreiben wir das doch einfach 1:1 ab, so, ja. Übernehmen wir das doch. Kopieren wir es doch einfach, ja. Und statt jetzt zu sagen, der Weltraumfahrt, die NASA, die hat viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, dann haben die diesen Shift gemacht, jetzt sind die erfolgreich. Warum kopieren wir es nicht einfach, sondern sagen, nee, wir wollen das in unserer Weise machen, unseren eigenen Weg, würde ich auch verstehen, wenn das dann am Ende funktioniert. Aber es funktioniert ja nicht.
Aber jetzt müssen wir mal keine Lanze für Deutschland brechen, aber vielleicht eine Lanze nicht brechen für die USA. Sie haben das ja sehr schön beschrieben in, ich glaube, es ist sogar das erste Kapitel, Staatsversagen, das Ende der Zukunft. Das ist ja sehr interessant, wie Nixon da auch agiert hat und wie sich eigentlich die US-Präsidenten entweder gar nicht interessiert haben für die Raumfahrt oder das genutzt haben. Also Nixon, jetzt möchte man ja meinen, hier Mutterland des Kapitalismus, Republikaner, aber eigentlich war ihm der Weltraum auch wurscht und die NASA wurde dann auch eigentlich nur für Wahlkampfzwecke verwendet, nach dem Motto, naja, die sollen jetzt einfach irgendwas bauen und dann in Kalifornien, weil das ist wichtig. Also das war ja auch nicht so kapitalistisch, oder?
Nee, da wurde absolut viel vermurkst. Und deswegen ist es ja auch dann praktisch vor die Wand gefahren. Also ich erzähle sehr ausführlich, was ist nach der Mondlandung passiert. Und ich muss erst mal sagen, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Weil es gibt eine Ökonomin, Marianne Mazzucato, die werden viele nicht kennen, die Lieblingsökonomin von Robert Habeck erklärtermaßen. Jetzt kann man sagen, die ist ja schon dadurch widerlegt, weil wenn der Habeck das gemacht hat, was die propagiert, dann scheint es ja nicht so gut zu sein. Die ist aber sehr renommiert. Und Ihre These ist, man muss nur in der Wirtschaft das so machen wie bei der Mondlandung, was ja ein tolles Ereignis war, und dann kann man alles erreichen.
Also der Staat muss so große Missionen vorgeben. So
große Missionen. Oder? Und ich sage zwei Dinge dazu. Erstens, von 60 Jahren Weltraumfahrt, bemannter Raumfahrt, die analysiert werden, beschäftigt die sich mit 10 Jahren, wo es gut gelaufen ist, und lässt die anderen 50 Jahre komplett weg, wo es komplett an die Wand gefahren ist. Das ist schon mal nicht so gut, dass ich einfach den Teil, der mir passt, rausnehme und den, der mir nicht passt, weglasse. Den zweiten Teil findet man bei mir. Das ist das Space Shuttle Programm, wo ich gleich noch drauf zu sprechen kommen werde. Das zweite ist, dass man natürlich sagen muss, klar, die Mondlandung war ein Riesenerfolg, aber natürlich auch teuer erkauft. Das war ja wie ein Krieg. Die USA haben damals wie in Kriegszeit mobilisiert, weil es war der Kalte Krieg. Und Johnson hat gesagt, das ist ganz einfach, wer im Weltraum gewinnt, der ist überall Erster. Und wer da verliert, ist überall Zweiter. Mhm. Und die Sowjetunion hat ja zuerst die Nase vorne gehabt, also mit dem ersten Satellit im Weltraum, Sputnik, dann mit dem ersten Astronaut im Weltraum, Juri Gagarin. Und da waren die USA natürlich panisch und haben alles wie im Krieg mobilisiert. 4,5% vom Bruttoinlandsprodukt sind nur in das Apollo-Programm dann gegangen. 400.000 Menschen haben daran gearbeitet, 20.000 Firmen. Also das war eine einmalige Mobilisierung. Nur mal zum Vergleich, heute geht ungefähr 0,4% in NASA-Haushalt. Ja, das ist also nur ein Zehntel. So, das heißt, das kann man natürlich, genau wie eine Kriegswirtschaft, nicht dauerhaft durchhalten. Das war eine einmalige große Kraftanstrengung. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt danach? Sie haben es richtig gesagt, der Nixon hat sich für Weltraum absolut nicht interessiert, aber irgendwas musste man machen und was hat ihn interessiert? Und das zeigt viel, wie Politik funktioniert. Die haben analysiert Kalifornien, was damals sogenannter Swing State war, also den hatten die Republikaner gerade für sich gewonnen, aber da war die Gefahr, dass sie da die nächsten Wahlen doch vielleicht verlieren könnten, weil es gab Arbeitslosigkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie, und da hat er gesagt, hier müssen wir was tun, was ist letztlich egal, dass da Leute beschäftigt werden. Das war die Priorität. Und das andere war, dass einer seiner besten Freunde und auch einer seiner besten Wahlkampfunterstützer, also Finanziers, zufällig auch der war, der das Space Shuttle gebaut hat von der Firma Rockwell.
Was ein Zufall.
Ja, so. Also das waren die Kriterien. Die Ingenieure, die Wissenschaftler waren eigentlich skeptisch bei dem Space Shuttle, weil das war ein Kompromiss zwischen allem Möglichen. Das Militär wollte das, die Wissenschaftler wollten das, die wollten das. Das war so eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Und jetzt ganz wichtig, als man das Space Shuttle geplant hat, war mit 5 Milliarden Dollar Entwicklungskosten gerechnet worden und pro Flug zwischen 5 und 10 Millionen Dollar. Die tatsächlichen Kosten pro Flug waren hinterher 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ein irrer Faktor, oder? Der da oben drauf kam.
Ja. Hängt unter anderem damit, ja, das weiß jeder, der mal mit Excel oder so Prognoserechnung gemacht hat. Man kann sich alle schön rechnen. Da muss man nur an der richtigen Stellschraube drehen. Hier war die Stellschraube die Zahl der Flüge pro Jahr. Die haben angefangen mit zu rechnen mit 10 Flügen pro Jahr. Mhm. Da war es zu teuer. Und am Schluss haben sie 140 Flüge pro Jahr veranschlagt. Also 3 pro Woche ungefähr. Mhm. Tatsache ist, dass in den 30 Jahren von dem Space Shuttle Programm gab es 135 Flüge in den gesamten 30 Jahren. Das heißt, es gab ungefähr so viele Flüge in den 30 Jahren, wie für ein Jahr prognostiziert war. Das heißt, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und dann gab es noch 2 tödliche Unfälle, bei denen also jeweils die gesamte Besatzung mit jeweils 7 Menschen umgekommen ist. Und dann hat man es eingestellt danach, das Space Shuttle. Und dann waren die USA in einer Situation, das war 2011, wo sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Astronauten zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Weil das Space Shuttle gab es nicht mehr. Es gab aber auch keine Nachfolgerakete. Die haben verschiedentlich versucht, wiederverwendbare Raketen zu bauen. Da gab es Programme X-33, X-34, hat auch über 1 Milliarde gekostet. Alles Flops. Die standen blank da. Mhm. Was machen sie, wenn sie kein Auto haben und wollen von A nach B? Dann trampen sie. Und genau das haben die Amerikaner damals auch gemacht. Ja. Das heißt, sie haben eine Mitfahrgelegenheit gesucht und da gab es so die Russen mit ihren uralten Sojus-Raketen, wo sie eingequetscht wie ein Embryo drin gesessen haben. Die waren ziemlich zuverlässig, aber natürlich absolut nicht State of the Art. Und vor allen Dingen, die Russen haben ja Monopolpreise dann genommen. Weil klar, wenn die wissen, anders kommen die da nicht hin, die haben es sogar lustig gemacht über die Amerikaner. Weil die Amerikaner haben dann nach Überfall auf die Ukraine mit Sanktionen gedroht und haben gesagt, dann bringt eure Astronauten doch Trampolin zur ISS. Ja.
Wahnsinn, ja.
Und haben natürlich jedes Mal die Kosten bei jedem Flug, waren die dann mal wieder 10 oder 20 Millionen Dollar höher. So, das war natürlich demütigend für das Land, das den Wettlauf zum Mond gewonnen hat und das auf einmal auf Mitfahrgelegenheiten bei den Russen angewiesen war. Und das nicht für ein Jahr, sondern für 9 Jahre, von 2011 bis 2020. Und was dann kam, erzähle ich gleich.
Lassen Sie uns gleich zum ChatGPT-Moment vielleicht kommen, wie man ja heutzutage sagt, oder iPhone-Moment für die Raumfahrt oder für den Weltraumkapitalismus. Eine Frage noch, hat Mazzucato da nicht einen Punkt, dass man eben irgendwas anschieben muss? Sie haben es vorher gesagt, gerade Forschung kann ja auch unprofitabel sein. Also muss der Staat nicht vielleicht der Inkubator sein? Und ist der Fehler dann, dass er eben sich danach immer mehr einmischt? Also braucht man den Staat für solche Projekte sozusagen als Zündfunke, aber danach muss man halt schauen, dass es möglichst dann privat organisiert wird.
Also ich bin jetzt nicht absolut gegen jeden staatliches Handeln, auch in dem Bereich. Nur es, wenn man natürlich alles wie im Krieg mobilisiert, dann wäre es auch ein Wunder, wenn man am Schluss gar nichts erreicht. So, nur die haben ja das versucht dann auch auf andere Dinge zu übertragen. Das war ja auch die Idee nicht nur der Frau Mazzucato, sondern schon damals vom Nixon, der hat dann zum Beispiel gesagt, wir machen das Gleiche jetzt mit der Krebsbekämpfung. Wir gehen den Kampf gegen Krebs, war ein totaler Flop. Wir machen jetzt ein Programm, wie man Meerwasser entsalzen kann, war auch ein totaler Flop. Also die Hybris war schon da nach dem Motto, jetzt ist uns das gelungen, jetzt müssen wir es nur so ähnlich machen und dann funktioniert es auch. Und das hat aber genau nicht funktioniert.
Also war das dann eher Glück oder?
Naja, ich würde sagen, das spielt alles eine Rolle, Glück spielt auch immer eine Rolle, aber vor allen Dingen halt, dass sie eine gigantische Mobilisierung machen, praktisch wie in Kriegszeiten. Und das können sie nicht bei jedem Thema machen in dem Maß. Ja. Und sie können das nicht erzwingen. Deswegen kann man nicht sagen, weil das jetzt einmal funktioniert hat, funktioniert es immer. Es wurde ja probiert. Und es gibt auch Untersuchungen über Industriepolitik in Japan zum Beispiel, dass die allermeisten Sachen nicht funktioniert haben. Wir sehen es ja jetzt auch in Deutschland, die ganzen Projekte, die der Habeck gemacht hat, dass die auch überwiegend halt nicht funktioniert haben. Das heißt nicht, dass in 100% immer Flops kommt. Ja, aber ich kann doch nicht, das ist ja wie ein Spieler, der wirft immer was in den Automat und dann zieht er einen Gewinn und sagt, ah, es funktioniert, ja, ich habe was gewonnen und lässt dann aber die andere Male, wo leer ausgegangen ist, weg. So ist ungefähr die Frau Mazzucato. Und die behauptet ja auch noch eine andere These, die sagt ja, eigentlich ist der Staat der Erfinder und die Unternehmer haben alles geklaut, mal überspitzt gesagt. Ich habe diese These erst mal gehört in der Diskussion mit der Ulrike Herrmann. Da wusste ich noch gar nicht, woher das kommt, wo die gesagt hat, das iPhone hat nicht der Steve Jobs erfunden, sondern der Staat. Und der Steve Jobs hat nur alles geklaut, was der Staat gemacht hat. Ja? Und habe dann diese These wiedergelesen bei der Mazzucato, da hat die Ulrike Herrmann das her. Natürlich bedient man sich dann auch Sachen aus der Forschung, aus der Grundlagenforschung, aber die Aufgabe vom Unternehmer ist es doch, dann ein spezifisches Produkt daraus zu machen. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich sage, der Picasso hat gar nichts Neues gemacht, die ganzen Farben gab es vorher schon, der hat die nur anders zusammengemischt. Ja, stimmt, aber genau das ist die Aufgabe von so einem Maler, die Farben in einer speziellen Art zusammenzumischen. Und das ist auch die Aufgabe vom Unternehmer.
Das ist ja nicht nur das Produkt, sondern dann auch noch das Produkt auf den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen. Also gute Produkte sind ja auch schon gescheitert. Also es kommt ja auch noch dazu. Nicht nur das Produkt, sondern da gehört ja wirklich
alles. Die haben überhaupt nicht verstanden, was die Aufgabe vom Unternehmer ist. Und das heißt, die Entscheidungen sind damals sehr irrational gefällt worden für das Space Shuttle und dementsprechend war es dann auch ein Flop, ja, weil sich einfach die Politik zu stark eingemischt hat. Und dann, da war ich gerade vorhin stehen geblieben, kam Musk ins Spiel. Und da muss man dazu sagen, wie kam das? Also die NASA, muss man sich jetzt mal vor Augen führen, Moment, ist an die Wand gefahren. Das haben die ja auch selbst gemerkt. Wir können unsere eigenen Astronauten nicht mehr zur ISS bringen. Das Space Shuttle ist die zwei Unglücke, wir haben es eingestellt. Und wenn man verzweifelt ist, dann wagt man auch manchmal Neues. Und dann haben die gesagt, also wir nehmen mal eine kleine Summe, also im Vergleich zu dem heutigen Geld 300 Milliarden, die Mondlandung gekostet hat. Wir nehmen jetzt mal eine halbe Milliarde und so geben da an private Firmen auch, um die das zu fördern. Also mit bisschen was. Man hat es damals gesagt, so ich habe jetzt das Wort vergessen, Hail Belly oder so, das ist jetzt falsch, aber es gibt so beim Football, glaube ich, so einen letzten Versuch, verzweifelten Versuch, wenn alles gescheitert ist, wo die Wahrscheinlichkeit fast null ist, dass es klappt, aber wo sagen, der letzte Versuch.
Also Lucky Punch sozusagen.
Das haben die gesagt, das war so der letzte Versuch. Schaden kannst du nichts, versuch mal das. Die Politiker waren total skeptisch. Die haben gesagt, also wenn man diese privaten Raketenliebhaber jetzt die Sachen machen lässt, das ist die beste Methode, um die Sache komplett an die Wand zu fahren. Also das wird scheitern. Da gab es aber auch ein paar bei der NASA, die waren cleverer. Eine Frau besonders da bei der NASA, die hat dann, war die Kontaktstelle zu dem Musk, und die hat dann gesagt, jede Woche kamen mindestens 3 Kollegen zu mir ins Büro und haben gesagt, du arme Schwein, deinen Job möchte ich nicht haben, dass du da hier mit dem Spinner zusammenarbeiten musst. Aber die hat er dran geglaubt. Ja, und dann, siehe da, es hat geklappt. Und im Jahr 2000...
Also was hat geklappt? Ja. Was ist jetzt sozusagen der
es hat geklappt, dass,
Funke ja, gewesen?
Also nochmal zurück, 2011, die letzte Mission, ab dann war Soyuz, ja. Und 9 Jahre später, 2020, hat dann das erste Mal eine private Rakete, und zwar die Falcon 9 Rakete von Musks Firma SpaceX, amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden wieder zur internationalen Raumstation gebracht. Das war der Durchbruch. Das erste Mal seit langem, dass wieder überhaupt Amerikaner von amerikanischen Rakete, von amerikanischem Boden zur ISS gebracht wurden. Aber das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass eine privat gebaute Rakete in Orbit gekommen ist. Das war 2020 der große Durchbruch. Und seitdem ist ja so, dass laufend der Musk halt die Satelliten in den Weltraum bringt, aber auch die Astronauten zur ISS bringt. Aber das hat alles, 2020 war der große Durchbruch. Und dann gab es nochmal einen weiteren großen Durchbruch, dass er nämlich das erste Mal eine Rakete gemacht hat, die wiederverwendbar war. Das war zwar auch beim Space Shuttle geplant, aber die Instandhaltungskosten waren so groß, man musste ein halbes Jahr lang, also das war praktisch ähnlich teuer, wie wenn man es neu gebaut hätte. Also das ist in der Theorie Wiederverwendung,
aber nicht wegwerfen.
In der Praxis nicht, ja. Und wir haben ja bis heute, die staatlichen Raketen sind alles Wegwerfraketen, die also einmal fliegen und dann weg. Das, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich fliege heute von München hier nach Berlin. Das Flugzeug würde danach verschrottet. Ich weiß nicht, ob ich dann 50.000 oder 100.000 Euro Tickets, vielleicht mehr, auf jeden Fall, das wäre schon richtig teuer. Und genauso ist es ja bis heute bei allen Raketen. Mhm. Die Russen haben es nicht geschafft, die Chinesen haben es nicht geschafft, auch die Amerikaner mit der NASA haben es nicht geschafft. Musk hat das erste Mal vor 10 Jahren schon geschafft. So. Und zwar im Jahr 2015 schon. Und der Jeff Bezos, also Amazon-Gründer, der hat es auch vor ein paar Monaten geschafft. Mhm. Aber es hat noch keine staatliche Raumfahrtorganisation. Die versuchen es alle, aber es ist bisher gescheitert. Es ist halt nicht so einfach. Ja? Und das war natürlich wegen den Kosten ein großer Durchbruch. Warum? Ist doch logisch. Ich habe es ja am Beispiel von einem Flugzeug gesagt, wenn Sie eine Rakete nur einmal verwenden können, oder der Musk hat also eine Falcon 9 Rakete heute 32 Mal schon wieder verwendet, ja, dass das dann entsprechend billiger ist, dann muss man kein Ökonom sein, um das zu verstehen. Und jetzt kommt noch was dazu. Jetzt muss man verstehen, warum war das so teuer alles? Mhm. Der Musk, der hatte also die Launchkosten, damit bezeichnet man die Startkosten, wie teuer ist es, 1 Kilogramm in Weltraum zu bringen. Ja, die hat der Musk, wenn man das mit dem Space Shuttle vergleicht, um 95% reduziert. 95% billiger, also seine Selbstkosten. Wahnsinn,
ne? Also und das ist sagt, so der, ja, aber der Moment.
Das ist der Anfang. Er sagt, jetzt gehen wir nochmal 90% runter von dem Level. Das hat er geschafft. Jetzt die Frage, wie? Und da muss man eins wissen. Früher war ja die Zusammenarbeit zwischen der NASA, die haben ja auch nicht selbst ihre Raketen gebaut, sondern die sind auch damals von privaten Unternehmen gebaut worden, also Boeing zum Beispiel oder Rockwell. Aber wie haben die das gemacht? Die NASA hat genau den privaten Unternehmen vorgeschrieben, bis ins Detail, wie sie Raketen zu bauen. Warum? Weil die Politiker und Beamte denken immer, sie sind schlauer und wissen alles besser. Ja, sie müssen das so machen. Sie haben sogar bestimmt, wer da eingestellt wird oder entlassen wird und mit dem Subunternehmer musste arbeiten, mit dem nicht. Also die Firmen waren zwar formal privat, aber sie sind eigentlich planwirtschaftlich gesteuert worden. Mhm. Und dann, das Absurdeste war ein System, das beschreibe ich genauer in dem Buch, das heißt Cost-Plus-System. Was ist damit gemeint?
Das fand ich sehr amüsant. Ja,
die mussten nachweisen, wie viel Kosten haben sie und dürften dann auf die Kosten, sagen wir, 8-10% Gewinnmarge draufschlagen. So. Das war von neidischen Politikern und Beamten, die vor allen Dingen der Unternehmer soll vor allen Dingen nicht so viel Profit machen. Das ist das Schlimmste, was ich vorstellen konnte. Damit, weil es sind ja alle Steuergelder. Klingt erstmal logisch, aber in der Wirtschaft ist immer die Frage, welche Incentives hast du und was hatten die für ein Incentive, die Kosten in die Höhe zu treiben.
Dann stelle ich einfach immer mehr Leute ein und kaufe immer mehr Büromaterial. Genau,
wenn du 1 Milliarde Kosten hast und machst damit 100 Millionen Gewinn und wenn du die Kosten auf 3 Milliarden hochschraubst und machst 300 Millionen Gewinn, wirst du natürlich hochschrauben. Dann dauert alles länger und Overhead. Ich habe mit einem gesprochen, der damals, also maßgeblich einer der drei größten Raumfahrtfirmen tätig war, der hat gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead. Ja? Wahnsinn. Weil wir haben den Overhead. Ja? Und das war natürlich absoluter Wahnsinn, ein Kostentreiber. Und der Musk hat bei dem Mist nicht mitgemacht. Der Musk hat gesagt, so, wir machen das anders. Wir machen das wie bei FedEx oder UPS. Ich bringe euch irgendeine Person, also einen Astronauten oder auch einen Satelliten von A nach B. Zum Beispiel einen Satelliten in Orbit oder den Astronauten zur ISS. Und ihr bezahlt dann praktisch für die Dienstleistung. Ich verkaufe euch nicht mehr die Rakete und es geht nicht mehr nach Cost Plus, sondern es ist ein Festpreis und was ich dann spare, ist mein Gewinn. Und da war natürlich die Motivation, sparsam zu sein, erstmals überhaupt vorhanden. Und der hat dann radikal die Kosten, ich schilder das ausführlich in meinem Buch, wie er die Kosten gesenkt hat, nicht nur durch die Wiederverwendbarkeit, auch durch viele andere Sachen. Ja, und das ist also, das kann man in der Wirtschaft immer sehen, wenn du falsche Incentives setzt, wird's blöd. Ich habe das einmal als Buchautor erlebt. Da hatte ich so einen Verlag in UK und ich bin fast verrückt geworden, weil die Grafiken in dem Buch immer wieder waren die falsch. Ich habe das korrigiert und wieder der nächste Durchgang war falsch und wieder der nächste und wieder der nächste. Und der hat dann geklagt irgendwann, der Verleger gesagt, ja, das ist auch blöd, weil jedes Mal in jeder Korrekturschleife muss ich ja mehr zahlen. Da habe ich gesagt, warum? Naja, er hat gesagt, naja, weil ich habe ja die Vereinbarung mit dem Grafiker, dass jedes Mal, wenn er das neu anpackt, muss ich wieder neu zahlen. Das heißt, der hatte ja gar keinen Anreiz, der Grafiker
das gut zu machen. Geniales
Geschäftsmodell. Jedes Mal, wenn das verbürgt hat, hat er mehr verdient. Und da habe ich, also ich muss dazu sagen, der Verlag, mein Buch ist dann auch gar nicht erschienen, weil der ist vorher schon pleite gegangen. Wahrscheinlich hat er immer so gedacht. Und ich habe es dann im anderen Verlag rausgebracht. Aber das zeigt einfach, wenn du falsche Incentives hast, ja, dann geht die Sache in die falsche Richtung.
Sehr gut, das haben wir geklärt. Also es ist jetzt privat, es ist viel, viel günstiger geworden, 95%, und es soll noch viel, viel günstiger werden. Also es ist ein, sagen wir, wir sind einem Geschäftsmodell nahe, es ist jetzt kapitalistisch, marktwirtschaftlich nicht mehr irgendwie vermurkst. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, die sich viele stellen, das ist ja super spannend, aber wofür eigentlich? Was bringt das, wenn wir jetzt zum Mond fliegen? Natürlich, jetzt könnte man sagen, Wissenschaft, Forschung, Aufklärung, die Menschheit, ja, die Welt ist zu klein geworden. Aber unterm Strich, was bringt's? Also was bringt's der Menschheit und wo wird unterm Strich dann Geld verdient?
Also ich will mal zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Space Economy heute, da habe ich auch ein Kapitel drin. Ja? Und da braucht man gar nicht meine Meinung zu hören. Ich probiere das mal aus, ob wir das hier live hinkriegen. Kommt mir jetzt gerade als Idee. Wir fragen einfach mal, das kann aber auch jeder für sich machen, ChatGPT. Fragen wir mal, was, einen Moment, bis es sich hochlädt hier. Was würde passieren, wenn heute alle Satelliten auf einmal als Gedankenexperiment ausfallen würde? Was würde dann nicht mehr funktionieren?
Oh, da würde einiges zusammenbrechen. GPS wäre sofort weg, also keine Navigation, keine Kartendienste. Finanztransaktionen, die auf exakter Zeitmessung basieren, würden ins Chaos stürzen. Ein Großteil des Internets und der Kommunikation wäre gestört, etwa TV-Übertragungen oder Wettervorhersagen. Militärische Systeme, Erdbebenüberwachung, Katastrophenschutz, alles wäre stark beeinträchtigt. Kurzum, wir würden uns in eine Welt zurückversetzt fühlen, die es ohne Satelliten nie gab.
Also sind wir eigentlich schon eine Weltraumgesellschaft, ohne es zu wissen? Oder ohne?
Wollte ich damit zeigen. Ich schilder das jetzt hier ausführlich, aber kann jeder mal Google oder bei ChatGPT fragen, so wie ich es eben gemacht habe. Wir sind heute schon total abhängig davon. Ja? Und das heißt, die Space Economy, die gibt schon. Aber jetzt ist ja die Frage, was sind die nächsten Stufen? Musk zum Beispiel sagt, er will jetzt mit dem IPO auch Geld einsammeln für Projekte wie zum Beispiel Rechenzentren im Weltraum. Das ist so die nächste Sache. Der hat sogar beantragt jetzt, kann man sich gar nicht vorstellen, 1 Million Satelliten in den Weltraum zu bringen für Rechenzentren. Also normalen Rechenzentren ist ja ein großes Gebäude, wo eins selber neben dem anderen steht. Hier sind es so, hier schießt man natürlich nicht ein riesen Rechenzentren in den Weltraum, sondern das sind Satelliten, die dann untereinander kommunizieren im Schwarm. Ja? Und es hat einige Vorteile, zum Beispiel jetzt sagen wir mit der, die sind ja sehr energieintensiv, dass man damit die Solarenergie natürlich wesentlich intensiver genutzt wird, weil man praktisch Tag- und Nachtzyklen, man hat aber auch nicht durch Wolken und so weiter, also man hat einen ganz anderen Wirkungsgrad.
Kühlung ist dann auch ein anderes Thema.
Ja, Kühlung ist,
drauf an, wo es steht, ja.
Sagen wir, Kühlung ist einerseits, da ist ja minus 250 Grad zum Teil, das ist schon eine gewisse Kühlung, aber andererseits gibt es damit auch Probleme. Also das ist nicht so simpel, aber es gibt mehrere große Firmen, zum Beispiel Google arbeitet auch mit Planet Labs dran, da gibt es also 4, 5 große Firmen, die an Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Ja, das ist also ist auch unter ökologischen Gesichtspunkten eine sehr sinnvolle Lösung. Also da wird es viele Zukunftslösungen geben und dann, was man vorne hat, also ich möchte die Frage in vielfältiger Weise beantworten. Erstmal, was ist das Motiv von Musk, warum er jetzt sagt, auf den Mars, oder jetzt hat er gesagt, wir tun erstmal den Mond vorziehen, ja, und dann geht es als nächstes dann Richtung Mars.
Was ist jetzt am Mond interessant? Wenn man, weil da gibt es ja schon Riesenunterschiede. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Mond bleiben.
Ja, beim Mond, da ist vieles interessant. Also erstmal wird man eine Mondstation da bilden, die dann auch Basis ist für Flüge zu anderen Planeten, weil natürlich der Mond hat nur ein Sechstel der Schwerkraft wie auf der Erde. Und wenn man da also Raketen vom Mond starten kann, ist es wesentlich einfacher und wesentlich günstiger. Und dafür braucht man aber Treibstoff. Das wäre ja unsinnig, den Treibstoff von der Erde dann zum Mond erst zu befördern. Das ist aber möglich, weil es gibt Wasser auf dem Mond, nicht flüssig, aber gefroren. Und Wasser wiederum kann man zerlegen, Wasserstoff und Sauerstoff, und das ist Raketentreibstoff. Ja, das sind also konkrete Ideen, dass man da Wasser gewinnt, Raketentreibstoff draus macht. Es gibt auch...
Da wäre der Mond sozusagen die Basis, um dann sozusagen...
Unter anderem, ja. Es ist im Prinzip, ist der Mars für Leben von Menschen besser geeignet, weil es von den, sagen wir, Rohstoffen, Mineralien und so da gibt, ja, ist es vorteilhafter. Auch die Schwerkraft, die ist ja höher, die ist 38% von der Erde, also was Positives, höher als auf dem Mond. Ja, nur natürlich, der Mars ist sehr viel weiter entfernt. Zum Mond können Sie in ein paar Tagen, zum Mars sind es 7 Monate unterwegs oder mehr. Und vor allen Dingen können Sie nur alle 2 Jahre auch zum Mars, während zum Mond können Sie jederzeit. Ja, weil das hängt von der Planetenkonstellation ab, wie die ist. Und das ist also nur alle zwei Jahre ist ein Fenster, während Sie zum Mond ständig können. Aber die Frage ist ja, warum überhaupt? Und da, ich will da 2 Antworten geben. Also der Musk, eine Antwort, die der gibt, ist, damit die Menschheit überlebt. Weil wenn man jetzt mal in kosmischen Dimensionen das sieht, dann ist das die kleine Flamme des menschlichen Bewusstseins gibt es erst seit einer Mikrosekunde vielleicht. Die kann schnell ausgelöscht werden. Beispiel durch einen Asteroideneinschlag. Ich meine, es ist ja schon passiert. Das wissen ja die meisten Menschen, dass also die Dinosaurier einstmals ausgestorben sind, weil ein riesen Meteorit auf die Erde eingeschlagen, Asteroid auf die Erde eingeschlagen. Und sowas wird immer wieder passieren. Ja, das ist so sicher wie der Arm in der Kirche. Wir wissen halt nur nicht wann. Ob das in 1 Million Jahre erst passiert oder schon in 1000 Jahre. Und wir wissen auch nicht, ob wie im Science-Fiction-Film Armageddon dann der Bruce Willis hochfliegt und den Asteroiden noch rechtzeitig die Luft sprengt. Das wissen wir nicht, ob das geht. Und da sagt der Musk, wir müssen den Weltraum kolonisieren. Insbesondere halt der Mars war immer sein großes Ziel. Jetzt denkt man auch an den Mond. Und zwar ist ja sein Plan, 1 Million Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Das klingt natürlich jetzt richtig utopisch.
Auf dem Mars kann man ja auch nicht einfach so an die frische Luft. Also das ist ja schon ein Riesenprojekt.
Das sind sehr viele Probleme. Sie müssen am Anfang unterirdisch leben, ja, weil es gibt ja keinen Sauerstoff. Ja. Auch die geringere Schwerkraft ist ein Problem. Die Druckverhältnisse sind ein Problem. Vor allen Dingen die kosmische Strahlung ist ein Riesenproblem. Aber da kann man manches von schon lösen durch unterirdische, ja, weil sie dann von der Strahlung entsprechend abgeschirmt sind. Aber stellen sich viele Herausforderungen. Aber jetzt warum? Ja, weil er sagt, das ist also ein langer Prozess. Das Endziel heißt ja dann Terraforming. Das ist also eine ganze Wissenschaft. Da gibt es auch viele wissenschaftliche Publikationen. Terraforming heißt, wie kann man aus dem Mars eine zweite Erde machen. Vielleicht nicht ganz genau eine Erde, aber früher mal, da gab es wahrscheinlich Flüsse und Meere auf dem Mars, wo es noch wärmer war. Jetzt gibt es auch Wasser, aber das ist alles gefroren. Da ist die Frage, wie kann man zum Beispiel jetzt mal ganz einfach gesagt, das Wasser wieder verflüssigen. Da gibt es die verrücktesten Ideen von, wir lenken da mal Asteroiden auf den Mars und durch die Einschlagsenergie, ja, oder schmeißen ein paar Atombomben drauf. Gibt aber auch intelligentere Methoden. Mit Nanopartikeln gibt es heute also wissenschaftliche Theorien, wie man mit Nanopartikeln denn oder wie man praktisch einen künstlichen Treibhauseffekt auf dem Mars
erzeugen kann. Das ist generell wärmer wird. Ja.
Also da gibt es viele Theorien, aber das wird hunderte Jahre dauern. Und deswegen ist halt das Argument von Musk, jetzt ist ein Fenster da. Erstmals in der Geschichte der Menschheit sind wir überhaupt in der Lage, zum Mars zu kommen, technisch gesehen. Und wir müssen so früh wie es geht anfangen, weil es wird sowieso ein paar hundert Jahre dauern, dieser ganze Prozess vom Terraforming. Und weil ich sag mal, es wird ja auch nicht helfen, wenn Sie jetzt eine kleine Siedlung auf dem Mars machen, was vielleicht schon in einigen Jahrzehnten geht, die aber komplett abhängig wäre noch von der Erde. Und wenn dann diese, sagen wir jetzt mal als Gedankenexperiment, dieser Asteroid auf die Erde und das Leben wird vernichtet, ja, dann ist aber niemand mehr da, der die Leute versorgen kann. Und bis die mal autark wären auf dem Mars, also das schätze ich, das wird ein paar hundert Jahre dauern. Ist aber nur ein Argument dafür, dass man so früh wie es geht mit anfangen muss. Also das ist so eines der zentralen Argumente. Aber ich glaube, man braucht gar nicht so viele Argumente. Ich mache es mal ein
bisschen. Ganz kurze Nachfrage vielleicht dazu, weil das ist ja spannend. Ich liebe auch so Filme. Da gibt's. Ich wollte Sie eh noch fragen, was Ihr Lieblings-Science-Fiction-Film vielleicht ist. Interstellar ist ein toller Film, aber auch solche Überlegungen gibt's ja auch schon in Science-Fiction-Filmen, dass man dann eben von der Erde weg muss und dann eben auf einen anderen Planeten flüchten muss. Das Problem ist nur, ich finde das super interessant, Herr Ziegelmann, nicht falsch verstehen, aber ist das dann nicht die ultimative Ausrede irgendwann, dass man sagt, naja, eigentlich haben wir einen Plan B, die Erde ist uns dann egal und dann müssen auch sehr viele zurückbleiben. Also jetzt mal aus linker Perspektive, ist es dann einfach so, wer sich's leisten kann, wer reich ist, der sagt dann, okay, tschüss, wir haben eine bessere Option und die Erde ist dann sozusagen ja der Müllhaufen oder die Resterampe, die dann übrig bleibt. Ja, ist das nicht auch eine schockierende Vision irgendwo?
Das ist so, es gibt tatsächlich solche Horrorfilme, wo das so ist, dass die Superreichen, die leben dann irgendwo auf der Erde, da haben die ganzen in Armut dahin. Nein, also daran glaube ich nicht, das ist auch auf keinen Fall der Plan. Es geht auch nicht darum, das zu ersetzen, sondern es geht nur darum, dass man praktisch für den Notfall das Überleben der Menschheit gesichert ist.
Aber 8 Milliarden kriege ich ja nicht auf dem Mars.
Ja, sage ich ja. Nicht die ganze Menschheit natürlich, aber ich meine, wenn jetzt im Worst Case tatsächlich ein Großteil der Menschheit durch so einen Asteroideneinschlag ausgelöscht wurde, dann ist es doch gut, wenn man dann, sagen wir, ein paar Millionen auf dem Mars hat, sodass das menschliche Bewusstsein nicht völlig weg ist. Aber ich will gar nicht das als einzigen Grund sagen. Ich will es viel primitiver und einfacher sagen. Vor 70.000 Jahren ungefähr, da haben unsere Vorfahren in Afrika gelebt, in der Savanne. Und da sind ein paar losmarschiert auf einmal in Gebiete, die völlig unwirtlich waren, die kalt waren, wo sie dann in Höhlen oder Fälle oder was weiß ich, was ja in Afrika gar nicht notwendig war, wo auch jeder gesagt hätte, da kannst du unmöglich leben, da ist ja eiskalt. Und sind dann im Lauf der Jahrtausende über die ganze Erde haben sich dann ausgebreitet, die Menschen, kommt aus Afrika. Und wenn man jetzt sagt, wir gehen in den Weltraum, ist eigentlich für mich überhaupt nichts anderes als nur die Fortsetzung davon, dass das, was heute halt oder irgendwann technisch möglich ist. Aber es ist jetzt nichts qualitativ anderes als vor 70.000 Jahren, wo die ersten Menschen, da gab's, das war natürlich nur eine Minderheit immer, ja. Viele, die haben vielleicht dann auf dem Baum gesessen, der Savanne, und haben geguckt, was bietet uns die Savanne so. Und haben gesagt, nur nicht weg, hier ist gut. Und da gab's aber ein paar, die waren irgendwo mutiger und abenteuerlustiger oder neugieriger. Und der Hermann Obert, der deutsche Raketenpionier, der hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, die Menschen, die diesen Drang in sich spüren, zu erobern, zu entdecken, Neues, dem muss man es gar nicht erklären. Die brauchen keine Gründe, die verstehen das. Und die das nicht in sich haben, den kann man es nicht erklären, weil die werden es auch nie verstehen. Oder der Sikorsky, der große russische Raumfahrtpionier, der hat einmal gesagt, die Erde ist die Wiege der Menschheit, aber man kann nicht immer in der Wiege bleiben. Ja? Das ist praktisch die große Vision. Und das fängt jetzt irgendwann an und wird dann immer weitergehen. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt auch ökonomische Gründe. Und da ziele ich jetzt vor allen Dingen drauf ab. Ich habe ein Kapitel über Asteroid Mining, also Bergbau auf Asteroiden. Warum das? Also mehrere Gründe. Erstmal, ich habe ja gesagt, Wasser ist wichtig im Weltraum für Raketentreibstoff, aber auch zum Beispiel für die Isolierung von Raumschiffen gegen Strahlung. Da ist Wasser sehr effizient, aber auch als Trinkwasser natürlich. Ja? Wir wissen, Menschen können ohne Wasser nicht überleben. Jetzt das Wasser von der Erde im Weltraum zu schaffen, ist ja unglaublich teuer, selbst bei den gesunken Startkosten.
Also, vor allem, wir haben ja auch Wasserprobleme, wahrscheinlich früher oder später.
Hier aber wir müssen es, also werden wir das Wasser nicht für die Erde, sondern für die Nutzung im Weltraum, gewinnen. Auf Asteroiden zum Beispiel, da gibt es viele Asteroiden, wo es Wasser gibt, auch gefroren, aber wo man Wasser gewinnen kann. Oder Platin, ja, also Metalle der PGM, Platin-Gruppe, das sind die teuersten Metalle, gibt es jede Menge auf Asteroiden. Es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, Psyche, da, wenn man ausrechnet, jetzt in heutigen Platinpreisen, wie viel Platin da vermutet wird, ist der Wert höher als das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Das geht Wahnsinn. Also in die Trillionen. Natürlich, in Wahrheit wäre das nicht der Fall, wenn die das Platin hier runterbringen würden, würden die Preise praktisch